Allianz Brisanz.
Ho, 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 zur Weihnachtsfolge 2025 von Allianz Brisanz. Es ist Folge 12. 12. Da geht schon gut los. Und ich begrüße in Stollhamm den Ole.
Hallo.
Da
Grüße gehen nach Unstruhe. Frohe Weihnachten.
Ja, es wird ja auch weihnachtlich, langsam kalt.
Ja.
Und Tradition muss man ja pflegen und deswegen haben wir uns heute was Besonderes ausgedacht. Aber bevor wir zu dieser Besonderheit dann kommen, was wir heute machen, würde ich sagen, blicken wir noch mal einmal kurz zurück aufs Wochenende. Und ja, da gab es ja noch mal den Abschluss sozusagen des großartigen Fußballjahres bei unseren beiden Vereinen. Und ich würde mal sagen, diesmal fangen wir mal mit Werder an. Also es war ja ein schönes Spiel.
Du hast ja zwischendurch mal gefragt, wie es aussieht, während das Spiel lief.
Ja.
Und ich habe dir geschrieben, zu dem Zeitpunkt, ich meine, ich glaube, die Protagonisten, die ich dann damit gemeint habe, waren, glaube ich, zu dem Zeitpunkt dann auch schon nicht mehr auf dem Feld. Aber ich habe dir sowas geschrieben wie, guck dir die Startelf an und guck dir an, wer im Sturm startete. So wie sich das liest, sieht es sich auch an. Also Augsburg mit Marius Wolf im Sturm startet und Werder Bremen mit ich glaube, Grüll und Schmied, wenn ich das jetzt richtig in Erinnerung habe, die gestartet sind. Oder, ja doch, ich glaube, Grüll und Schmied. Ja, also kein richtiger Mittelstürmer auf dem Platz, als dann der unparteiische Anpfiff und dementsprechend ist es ausgegangen, 0-0. Kurz drum gesagt, letzte Woche gab es ja von mir schon so einen leicht mahnenden Finger in Richtung Trainer und er hat wohl reagiert. Vielleicht war es ja auch der Appell, den ich hier offiziell öffentlich gemacht habe. Vielleicht hat er Allianz Brisanz gehört und gesagt, ach Mensch, was der da sagt, das macht ja voll Sinn.
Denke ich auch.
Er hat umgestellt, Fünferkette. Isaac Schmidt durfte endlich mal starten. Friedel wieder Innenverteidiger und defensiv war es dadurch auch deutlich ansehnlicher. Offensiv war es ein Grauen. Ich glaube, wer da 90 Minuten wieder ohne richtigen Torschuss, dafür mit 20.000 Ecken und wie immer eine von den 20.000 Ecken war wenigstens mal halbwegs gefährlich, als Keeper das Ding fast reingeschädelt hat, aber sonst war da auch nicht so ganz viel mit bei. Das lässt sich zum Spiel soweit sagen. Kuriosität, nach dem Spiel wurden Friedel und Horst Steffen jeweils auf die Systemumstellung angesprochen. Und ich glaube, es war erst Friedel, der gefragt worden ist. Der sagte dann am Mikrofon sowas wie, ja, in der Nachbereitung sind wir dann auch als Mannschaft zum Entschluss gekommen, dass es doch Sinn machen würde, wieder eventuell umzustellen auf eine Fünferkette und dass Friedel halt entsprechend auch wieder inspielen würde. Und Horst Steffen dann wiederum ein paar Augenblicke später nur, dass der Impuls so von der Mannschaft auskam, hätte er gar nicht so wahrgenommen, sondern das hätte man sich gemeinschaftlich heraus erarbeitet. Mhm. Aber allgemein ist im Moment sehr widersprüchlich alles. Der eine auf die Boniface da ja angesprochen, ob sie abgebrochen wird oder nicht. Und ich glaube, da verdeutlichen sich so langsam dann doch die Anzeichen dafür, dass es passiert. Kann ich gleich nochmal kurz erläutern. Niemeyer erst sich total darum bemüht, kein klares Bekenntnis herauszuhauen. Also so richtig halbgare Scheiße von sich gegeben, auf gut Deutsch gesagt. Kein klares Ja und auch kein klares Nein, sondern der hat sich gebunden wie ein Aal. Und Clemens Fritz dann ein paar Augenblicke später dann gesagt, nee, das steht gar nicht zur Debatte, er ist jetzt erstmal verletzt, und muss jetzt über die Weihnachtstage erstmal ausruhen und. Und dann wird man sich das nochmal angucken. Und aber weder Boniface noch der Verein noch Leverkusen, also alle drei Parteien, seien absolut zufrieden und keiner davon wäre auf irgendwen zugekommen, dass das zur Debatte stünde. Das Schöne ist jetzt heute die Meldung gewesen, dass wohl der Arzt von Leverkusen Boniface dazu raten würde, das Knie operieren zu lassen, was dann aber auch gleichzeitig dann ein Saisonaus bedeuten würde. Die Entscheidung liege aber einzig und allein bei Victor Boniface. Und ich glaube, wenn er sich dafür entscheidet, dann sollte er dann doch zusehen, dass man diese Leihe berechtigterweise dann doch beendet. Das Kapitel, so lustig das gestartet ist mit diesem Stream und dass er dann abgehauen ist und wieder da war und alles. Und so lustig der Typ auch sein mag und so gut er ja auch bei Leverkusen war, aber im Moment ist er einfach nicht in der Verfassung, dass er da helfen kann. Werder braucht Stürmertore, das hat man gegen Augsburg deutlich gesehen. Und dann sollte man das Kapitel dann doch gerade schleunigst beenden. Gerade wenn die Gesundheit dann eines Spielers ja auch noch im Fokus steht. Dann soll er zurück zu Leverkusen, sich da rehabilitieren, die Reha da machen und dann kann er ja vielleicht dann nächsten Sommer ein bisschen früher, nicht am Deadline Day, dann nochmal mit einem Jahr Leihe nach Bremen kommen und dann vielleicht uns nach Europa schießen, wer weiß.
Ja, aber ich habe es gar nicht gesehen. Ich habe nur gehört, dass am Ende ja irgendwie Augsburg doch noch fast näher dran war am Tor. Die hatten irgendwie einen Lattentreffer oder ein Tor, was nicht gegeben wurde, oder was war das?
Ja, ein Tor, was nicht gegeben wurde,
Naja.
ja, ist so ein 50-50-Ding. Also, Stay wird getroffen, wird er nicht getroffen, könnte er das Tor verhindern? Ja, weiß ich nicht, also keine Ahnung. Also, ich hätte mich jetzt auch nicht unbedingt beschwert, wenn er es gegeben hätte. Doch, ich hätte mich beschwert, wenn er es gegeben hätte.
Ja.
Aber ich glaube, auf der anderen Seite hätte ich dann auch die Klappe gehalten, wenn wer dann das Tor bekommen hätte und hätte gesagt, hätte man auch abpfeifen können. Das ist so ein hätte, wäre, könnte Ding. Also es ist okay, dass es abgepfiffen worden ist. Als Augsburger kann ich verstehen, wenn man sagt, boah, muss das denn abgepfiffen werden? So eine Sache, also ich glaube, wäre da auch mit ein bisschen, ja, Aluminiumglück pro Bremen. Also ich glaube, Augsburg zwei oder drei Treffer, Rex Bejay einmal aus der Distanz und Tietz einmal kurz vor Schluss. Schmied aber auch mit einer Riesenchance am Ende des Spiels. Also noch, ich glaube, nach dem Lattentreffer von Tietz hat er die Chance. Schönes Passspiel mit Čović und er steht dann, läuft quasi alleine aufs Tor zu. Der gegnerische Verteidiger macht das noch gut dicht, aber er bringt noch nicht mal ansatzweise den Ball aufs Tor. Also das war auch ein Armutszeugnis. Da bin ich auch schon wieder fast im Fernseher gesprungen. Aber ja, weiß ich nicht. Das war schon ein ganz großes Grauen. Also ich glaube, wenn wer das verloren hätte, wäre das okay gewesen, aber das Unentschieden ist, glaube ich, leistungsgerecht.
Ja, und so steht der SV Werder Bremen nach, das ist ja noch nicht mal die Hinrunde, vor der Winterpause oder jetzt beginnenden Winterpause auf Platz 10 mit 17 Punkten. Man könnte ja sagen, es sieht ja auf Platz 10 ganz gut aus, aber man halt sieht, dass der Abstand nach unten halt immer noch, oder dass der Abstand generell, ich glaube, bis zu Platz, na, wohl ist eigentlich so fast die Platz 10 ist fast so die Grenze, würde ich fast sagen, mit 17 Punkten. Alles nah beieinander und der HSV Platz 13 mit 16 Punkten. Ja, alles nah beieinander.
Ja, also ich weiß jetzt nicht, war jetzt der 15. Spieltag oder ist es jetzt schon der 16.
Ja,
gewesen?
ne, 15.
Okay, nach 15 Spielen 17 Punkte, zwei Spiele stehen noch aus. Für die Hinrunde jetzt gesprochen, also für eine Halbserie. Am 16. Spieltag kommt Hoffenheim nach Bremen und am letzten Spieltag geht es nach Dortmund, englische Woche. Ich sag mal so, wenn man da jetzt noch 3 Punkte holt, also wenn man in 17 Spielen 20 Punkte hat, dann bist du ja voll im Soll. Das ist Punkteausbeute technisch absolut legitim und in Ordnung.
Zumindest wird das Klassenerhalt bedeuten.
Ja, genau. Das ist, glaube ich, so mit der Umstellung und mit dem neuen Trainer, mit der Umstrukturierung im Kader und sowas, ist das erstmal vollkommen in Ordnung. Ja, weil wäre das ja sowieso eigentlich immer irgendwie so, dass eine Halbserie richtig scheiße ist, die andere richtig gut, wer weiß. Aber ein Tee trinken jetzt, ich muss schon sagen, das 0-0 war jetzt leider zu gut, als dass jetzt dann wirklich doch auch so Trainerposten und Mannschaft so ein bisschen hinterfragt werden könnten. Da hätte es dann halt nochmal irgendwie so ein 3-4-0 in Augsburg setzen müssen. Ich glaube, dann wäre man vielleicht ein bisschen wach geworden. So hat man ja jetzt schon durch die Blume im Prinzip gesagt, ach ja, wir haben doch erfahren, wir können doch noch Spieler ausleihen. Man darf 6 inländisch und 6 ausländisch tätigende Leihen vollziehen. Dementsprechend haben wir 12 Leihspieler wohl im Kader haben. Und ich denke mal, Werder wird auch das Maximalste dessen vielleicht noch versuchen auszuschöpfen. Ja, ob ich das gut finde, kann sich, glaube ich, jeder denken, was ich davon halte. Aber ja, also man scheint auf jeden Fall doch bereit zu sein, irgendwas zu machen. Ob es jetzt dann das Richtige ist, das wird man sehen. Ob es das auch bringt, nur mit Laien zu arbeiten, weiß ich auch nicht. Ich glaube, ich würde die Hälfte der Laien abbrechen, die getätigt worden sind und die nach Hause schicken und dafür andere Laien vollziehen. So wirklich überzeugt von den Laien hat mich, glaube ich, bisher nur Sugawara. Und ja, das ja, aber ich glaube, das lassen wir uns jetzt einfach mal offen, so fazitmäßig nach den 15 Spielen, weil vielleicht kommt ja auch noch irgendwie ein Silvester- oder Neujahrs-Special oder sowas. Dann kann man das ja da nochmal bereden.
Jo, also bei Laien sind wir ja beim HSV auch ganz groß. Aber die haben zumindest, also die letzten, die wir da verpflichtet haben, als Laie, das war ja ein Glücksgriff. Das war ja im Grunde die Garantie, dass wir jetzt da stehen, wo wir stehen, weil ohne diese Spieler würde ich mal behaupten, also gerade Vuskovic, würden wir wahrscheinlich abgeschlagen irgendwie zwischen Mainz und Heidenheim rangieren. Also das war natürlich noch ein Glücksgriff. Und ich hoffe jetzt in dieser Pause wird man auf dem Transfermarkt noch mal ähnlich zugreifen, zumindest was die Offensive angeht, weil da hapert's ja.
Ich lese auch gerade beim Kicker HSV auf Stürmersuche. Eines Spiel führt zu Damien Downs.
Ja, das habe ich auch schon. Ich kann zu dem Spieler, ich kenne den noch irgendwie, aber ich kann nicht viel dazu sagen. Ich glaube, bei Köln war der, oder?
Ja, genau, bei
Ja.
Kölle. Jetzt irgendwie bei Southampton, wenn ich das Logo da richtig deuten
Ja,
kann.
es geht jetzt wieder los. Das ist wieder Plätti-Zeit, oder?
Ja, es ist wieder die heiße Plätti-Zeit. Ich bin gespannt, was Plätti sich diesmal für wilde Sachen aus dem Finger borgen kann.
Ja, na mal gucken. Ja, dann sind wir beim
Was
HSV.
machen Sachen HSV? Du hast ja schon angefangen. Was war bei euch los? Ihr habt auch unentschieden
Ja.
gespielt?
Ja, und ich fand das Spiel überraschenderweise doch, also ich hätte nicht gedacht, dass Frankfurt, ich hätte Frankfurt wieder, habe ich ja auch angekündigt eigentlich, dass ich da viel erwarte, aber es war dann doch nicht so. Es war dann doch wieder das typische HSV-Heimspiel. Sehr emotionsgeladen, erste Halbzeit auch sehr gut, muss ich sagen, sehr gut gespielt, auch dann in Führung gegangen durch eigentlich, aber muss man sagen, auch ein Geschenk. Also es war so ein Gekuller da mit Zetterer im Strafraum und dann wurde der Ball abgenommen und der Lokonga hat dann das 1-0 geschossen.
Zweites Saisontor auch schon, ne, von Lokonga
Ja.
gegen Werder und jetzt schon wieder.
Ja, und
Oh
auch
nee,
wir
ich
waren
sehe
ja
gerade,
erst.
nee, das ist das vierte schon, sehe ich gerade.
Vierte,
Vier Tore
ja.
hat er schon
Ja.
geschossen. Eieiei.
Ja. Und aber wir, auch wir waren ja dezimiert quasi durch die Ausfälle Dompe und so weiter. Also aber dafür haben sie wirklich gut gespielt und aber es war dann in der zweiten Halbzeit, dann ist Frankfurt aufgekommen. Also in der Zwischenzeit hat Frankfurt ja auch ausgeglichen. 1-1, zweite Halbzeit war Frankfurt besser. Wobei auch da hatten wir ja noch so eine Hammerchance. Also wir hatten auch einen Lattentreffer. Dann einmal hatte aber auch Frankfurt diese Chance, wo Jatta auf der Linie mit seinem Brustkorb noch rettet, weil das wäre eigentlich das 2-1 gewesen. Dann wäre das Ding durch gewesen, denke ich mal. Also es war noch auf beiden Seiten immer noch so ein bisschen Schlagabtausch und immer noch mal eine Chance da. Aber in Summe muss man dann auch einfach sagen, war das dann das gerechte Ergebnis. Vieira hat ja auch sogar noch das 2-1 geschossen. Alle jubelten schon. Ich habe das auch überhaupt nicht gesehen, aber dann hat sich der VAR gemeldet und es war dann wirklich ein Hauch wieder abseits. Ja, das wäre natürlich ein Traum gewesen, noch 2 Punkte mehr jetzt, aber jetzt hat man 16 Punkte. Ja, es grassiert das Wort Zufriedenheit, bei mir natürlich nicht, das weißt du ja.
Ja, Klassiker.
Zufrieden sollte man nicht unbedingt sein. Also in Summe das ja, man ist aufgestiegen als Zweitplatzierter. Ich hätte gerne die Schale mitgenommen. Ich wäre gerne noch im Pokal, muss man auch sagen. Und in der Liga, sag ich mal, es gab zwei, drei Spiele, wo man durchaus mehr Punkte hätte mitnehmen können. Zum Beispiel gegen Wolfsburg und gegen Leipzig. Mindestens, also ich sag mal, 3 Punkte mehr wären drin gewesen. Ja, jetzt ist man trotzdem. Mit 16 Punkten steht man da, hat 4 Punkte mehr als St. Pauli, aber es ist trotzdem alles noch gefährlich, weil man muss in der Rückserie sagen, da haben wir natürlich auch ein heftigeres Programm, weil da ist Bayern zu Hause, da ich glaube, wer ist noch zu Hause? Leipzig, glaube ich. Also andere Heimspiele hat man jetzt und auswärts muss man ja zum Beispiel dann auch nach Bremen. Die sinnieren ja schon auf Rache. Also ich denke mal, das wird alles noch haarig, aber man muss gucken, was jetzt am Personal noch dazukommt. Da muss auf jeden Fall was passieren. Ja, und dann wird man sehen, ob man das so dieses Niveau noch halten kann. Und ich hoffe es. Und man muss natürlich auch gucken, was passiert hinter uns. Also Mainz wird sicherlich noch mal Gas geben und die anderen Mannschaften sicherlich auch. Deswegen, also es ist alles noch Lotterie. Ja.
Ja, ich glaube, so den großen Ausblick auf die Rückserie, beziehungsweise auf den Rest der Hinrunde und die Rückserie, das hängt uns tatsächlich auf, wenn wir uns dann
Ja.
wieder ja, zurückmelden oder wie gesagt, vielleicht kommt ja noch irgendwie über Silvester, Neujahr, müssen wir mal gucken.
Ja.
Daniel, du hattest aber jetzt, weil es ist ja auch Weihnachtsfolge und ich glaube, Weihnachtsfolge, da wollen die Leute eigentlich gar nicht mal so viel unser Fachgesempel hören. Das ist ja auch
Nee.
Das haben wir jetzt ja schon 11 Mal auch hinter uns und
Genau.
mal was Neues auch mal wieder reinbringen, die Leute catchen und sowas. Das ist ja
Ja.
das Wichtige. Und du hattest dir da was ausgedacht und ich glaube,
Ja.
das erzählst du jetzt einfach mal unseren Zuhörern gerade, was du dir da herausgefoxt hast.
Ich dachte, da wir ja schon immer so mit so viel Fachkompetenz glänzen, machen wir jetzt einfach mal was fürs Herz, Deep from the Heart sozusagen, Weihnachten. Und ich habe gedacht, wir machen mal einfach jeweils von unseren Vereinen die Traumelf stellen wir auf. Möglichst natürlich positionsgetreu, was nicht ganz hundertprozentig klappt. Aber ich sag mal so, es geht dann vor allen Dingen, es geht natürlich auch um die sportliche Qualität, aber vor allen Dingen auch darum, wie man zu dem Spieler steht oder wie dass man sozusagen eine emotionale Bindung vielleicht zu dem Spieler auch hatte. Und deswegen, da habe ich darum gebeten, dass wir das mal sozusagen mal so durchgehen. Jeder seine Top 11. Ich habe auch eine schöne Grafik vorbereitet, die kann ich nachher mal posten.
Ich schicke
Und
dir natürlich auch noch meine 11 gleich zu, dass du das natürlich auch noch für mich vorbereiten kannst. Und dann wird
ja.
das auch natürlich noch veröffentlicht.
Und als Topping
Ne?
sozusagen obendrauf habe ich noch gesagt, bitte noch jeweils drei Spieler nennen, also du und ich, drei Spieler nennen, die wir gerne bei unserem Verein ge gesehen hätten, die aber leider beim Rivalen gespielt haben.
Ja, ich hatte ja schon Hoffnung, dass ich mir das einfach machen kann, dass ich sage, ich hätte gerne Frank Rost, Aaron Hunt und ja, keine Ahnung.
Ja,
Sonst noch wen
Ailton.
gerne dann genommen. Ailton, genau, stimmt, der war das. Aber das hat leider nicht funktioniert. Ich würde sagen, ich glaube,
Ja.
ich meine, ich weiß ja jetzt schon tatsächlich dein. Du hast mir ja meins auch schon zugeschickt, oder
Ja.
deins mir schon zugeschickt, so. Und ich weiß auch schon deine drei Leute. Ich würde sagen, du erzählst jetzt uns einfach mal, welche drei Werderaner du gerne im HSV-Trikot gesehen hättest.
Ja.
Und dann mache ich mal so ein kleines Quiz für meine drei, weil ich glaube, mit allen kannst du rechnen, aber die anderen beiden, ich glaube, die hast du nicht auf dem Schirm. Also zumindest nicht bei mir auf dem Schirm.
Das können wir so machen, ja. Das bin ich gespannt. Und die drei Spieler, die ich von Werder gerne beim HSV gesehen hätte,
Hast
aufgrund.
du, warte mal, hast du das speziell nochmal gerankt, also dass du jetzt im Top 3, also mit dem dritten Platz, zwei in der ersten, oder hast du dir da jetzt keine großen Gedanken
Nö,
gemacht?
obwohl der erste ist tatsächlich auch derjenige, den ich am liebsten gesehen hätte, weil den habe ich auch live spielen sehen noch in meiner Kindheit. Das ist uns Rudi, Tante Käthe.
Tante Kehle, es
Tante
gibt nur
Käthe,
einen.
ja, das Rudi Völler war schon ein Ausnahmespieler, das muss man einfach sagen. Also, auch wenn er bei Bremen gespielt hat, aber auch in der Nationalmannschaft natürlich auch eine starke Bindung gehabt, dann auch
Ja.
1990 WM, grandios, auch mit Rijkaard, diese Spuckattacke und so. Das hat natürlich emotional gebunden und der war einfach,
Absolut.
der war einfach so ein Wühler. Der ist ja immer, der war so ein Wühler im Strafraum und hat irgendwie immer die Pille gekriegt und irgendwie reingehauen, das Ding. Das war schon beeindruckend, auf jeden Fall. Und ich habe ihn auch gesehen damals noch so. Es war ja mein erstes Bundesligaspiel, was ich überhaupt gesehen habe, im Weserstadion gegen die Bayern. Und da hatte Rudi, glaube ich, auch getroffen.
Ja, Rudi hat ja oft getroffen, tatsächlich dann auch für Werder, so also im Verhältnis ja auch. Auch da, ich glaube, das habe ich auch schon letztens mal erzählt, bei Rudi gibt es ja eine Sky-Doku und die ist auch
Ja.
tatsächlich sehr empfehlenswert. Also wer die Möglichkeit hat, da mal reinzuschauen, guckt euch das ruhig an. Auch so sehr stark porträtiert, so das letzte Spiel von ihm, was ja auch viele, glaube ich, gar nicht so auf dem Schirm haben, weil die Dramaturgie eigentlich ja eh viel, viel eher beim FC Kaiserslautern lag. Und daraus ja dann das Märchen um den
Ja.
FC Kaiserslautern auch entstanden ist. Man ist abgestiegen, Pokalsieger, aber in der gleichen Saison geworden, direkt wieder aufgestiegen und Meister geworden. Ja, und in jedem Abstiegsspiel hat dann halt Tante Käthe, Rudi Völler, dann halt für Leverkusen das Trikot tragen, dann entsprechend gegen Kaiserslautern gespielt. Es ist 1-1, glaube ich, ausgegangen, was dann aber dazu führte, dass dann Kaiserslautern eben nicht mehr das rettende Ufer erreichen konnte. Und die Dramaturgie dahinter war ja, dass sein Kumpel Andy Brehme, mit dem er ja, ich glaube, 6 Jahre vorher noch Weltmeister geworden ist, eben auf lauterer Seite gespielt hat. Und dann gab es ja diese Szene da mit dem Interview, wie dann Andy Brehme, der weinende Andy Brehme, dann in den Armen von Rudi Völler liegt und Rudi dann den Andy noch eben ein bisschen beruhigen musste.
Ja, legendäre Szene, kann ich mich erinnern, ja. Und leider ist er ja inzwischen verschieden, der Andi, auch eine Legende natürlich. Andi Brehme.
Eigentlich kurios, dass Andy Brehme niemals in Bremen gespielt hat.
Ja, oder in Hamburg, weil er kommt ja, glaube ich, aus Barmbek oder so. Er kommt auf jeden Fall, also geboren ist er in Hamburg, hat aber auch nie beim HSV gespielt.
Ja, ein Hamburger der Bremer heißt, wenn nach einem Mensch. Das ist
Ja.
ja. So, von
Ja.
Tante Rudi, Tante
Ja.
Käthe und Rudi auf Platz
Ja.
1 zu Platz 2.
Ja. Platz 2 ist die nächste, also sind eigentlich drei Nervensägen, weil sie ja auch gegen den HSV gerne getroffen haben. Und das traf auf Manni Burgsmüller, Ende der 80er Jahre, kann ich mich ja auch sehr gut erinnern, auch immer zu. Der ja eigentlich so ein Ruhrpottler ist, ne? So Ruhrpott-Legende und dann irgendwie in Bremen gelandet ist. Irgendwann, ich kann mich erinnern, und der war ja, hat so auch von seiner, er war nicht ganz so effektiv, würde ich sagen, aber der war halt auch so Mentalität und ein Schlitzohr, hat man immer gesagt, war er auf jeden Fall. Und der hat mir so vom Spielertypus, das hat mir gefallen, so der hat so also sein eigenes Ding gemacht und den mochte ich auch mal gern, ja, muss ich
Ja,
sagen.
Dortmund und Bremen-Legende, Manni Burgsmüller, ich glaube, auch der ist mittlerweile schon
Ja.
verschieden, wenn ich das
Ja.
richtig in Erinnerung habe. Ne? Also,
Genau.
ja, und dein dritter Platz, Bronze geht
Ja.
an.
Der hat am meisten eigentlich mich genervt, weil das ist sozusagen aus der noch gar jüngeren Vergangenheit. Das ist Pizarro, der ja, ich glaube,
Ja.
Rekorde gebrochen hat gegen. Der hat ja auch mit den Bayern irgendwie bei diesem 9:2 viermal getroffen oder dreimal, ich weiß es nicht mehr.
Ja, genau.
Also der auch natürlich ein begnadeter Spieler, muss man einfach sagen. Und der immer zwischen Bayern und Bremen hin und her sozusagen gewechselt ist und mit beiden Vereinen natürlich auch enorm was erreicht hat und einen halt sehr geärgert. Und das ist halt auch so ein Spieler, den hätte man natürlich gerne mal so im Sturm gesehen. Und ja, eigentlich auch ein
Ich kann mich noch
sympathischer Typ.
an ein schönes Tor erinnern gegen den HSV, glaube ich, war das im
Ja.
Weserstadion. Oder ich verwechsel das gerade, weil der hat, glaube ich, in einer Saison hat er, glaube ich, zwei solche Tore geschossen, dieses schöne Hackentor im Weserstadion, was er gegen
Ja.
Frank Rost, glaube ich, damals dann geschossen hat.
Das
Das war
kann gut sein, ja.
auch ein schöner Derby-Moment.
Also wenn der gespielt hat, wusste man eigentlich, er wird auf jeden Fall einmal treffen. Also wir müssen schon mindestens zwei Tore schießen. Das war immer so.
Ich glaube auch beim legendären hier UEFA Cup 3 zu 2, wo die Papierkugel geflogen ist. Ich glaube, da hat er ja auch, glaube ich, einmal genetzt.
Das, ja, ich glaube, da war was, ja.
Ich glaube, Pizarro, Diego und Baumann waren das, die
Baumann, auf
getroffen
jeden
haben.
Baumann war die
Ja,
Papierkugel-Ecke. Ja,
genau. Er traf nicht oft, aber wenn, dann war es wichtig.
es war ja auch noch so dramatisch, weil der HSV hat ja nochmal verkürzt mit Olic, glaube ich, auf
Ja,
3:2 und da war auch noch ein
genau.
bisschen zu spielen. Also das war, ging ja auch nochmal hoch her danach, ja.
Ja, kommen wir zu meinen dreien. Ich habe das jetzt tatsächlich nicht gerankt in irgendeiner Art und Weise. Aber ich lasse dich ja auch gerne mal raten.
Ja.
Ich fange jetzt mit dem etwas Offensichtlicheren an, weil, und das ist der
Okay.
erste Hinweis auch auf die anderen beiden eigentlich. Das ist nämlich noch ein Spieler, den ich, wenn ich ins HSV-Stadion gegangen wäre, hätte spielen sehen können.
Ja.
Und er hatte gerne auch mal andere Trikots an.
Ja, ich
Ist
weiß, wie du
aber dann
meinst.
trotzdem auch mal wieder gerne zurückgekommen
Ja.
und war zu seiner Primetime, sage ich jetzt mal, als er zum HSV wechselte und auch als er ging dann, er ist ja nicht zu einem kleinen Verein unter anderem gewechselt, war er schon ein begnadeter Fußballer, auch ein richtig guter Standardschütze. Ich meine, auf der Position hat Werder zu der Zeit natürlich auch immer geniale Spieler gehabt, aber ich glaube, wenn dieser Spieler, den du mir gleich nennst, auch bei Werder gewesen wäre, das wäre nochmal so ein Punkt, wo mit Miku oder mit Diego zusammen auf dem Feld, das wäre ein ganz besonderer Tanz geworden.
Ja, du meinst wahrscheinlich Rafa van der Vaart.
Ja, genau, Rafael van der Vaart tatsächlich.
Den habe ich auch
Rafael
in
van der
meiner
Vaart.
Sch Traumelf. Ja, das kann. Ja, der war natürlich top, vor allen Dingen in der ersten Phase. Dann leider in der zweiten Phase einen guten Start gehabt und dann ging es ja auch immer gegen den Abstieg. Da konnte er quasi seine Qualität noch nicht mehr ausspielen. Also er wäre am besten immer beim HSV geblieben, aber ist dann ja auch noch, hat ja noch ein paar Stationen gehabt und ja, das war auf jeden Fall natürlich ein Glücksgriff damals von Didi Beiersdorfer.
Ja, vor allem auch verwunderbar oder verwunderlich tatsächlich, dass der HSV ihn damals schon bekommen hat. Also ich glaube, damals waren ja auch schon
Ja.
größere Vereine wie der HSV an dem Spieler dran,
Ja.
aber man hat es geschafft, ihn zum HSV zu locken. Und die Jahre bis Real Madrid, das war ja auch, ja, ich würde mal sagen, schon teilweise gute Extravaganz.
Auf jeden Fall, ja. Der galt als Supertalent und hat sich also enorm entwickelt, ja.
So, kommen wir zu meinen anderen beiden. Und eigentlich sind die, wenn ich das
Okay.
richtig in Erinnerung habe,
Ja.
relativ miteinander verbündelt. Beide sind Landes- oder Europapokal der Landesmeistersieger. Beide
Ja.
haben den Europameistertitel mit Deutschland gewonnen. Folglich sind beide auch Nationalspieler Deutschlands gewesen. Einer hat sogar, ich glaube, über 500 Bundesligaspiele vollzogen für den HSV.
Okay.
War auch innerhalb Deutschlands nirgendwo anders als beim HSV, außer in der Jugend. Ist aber nicht in Hamburg geboren und ich glaube, da könntest du jetzt vielleicht drauf kommen. Er hat die meisten Eigentore der Bundesliga-Geschichte geschossen.
Dann weiß ich's.
Und ist, wie gesagt, mit dem anderen Spieler eigentlich immer ziemlich gut verbündelt
Ja.
gewesen.
Ja.
Und ich glaube, dann kommst du auch auf den zweiten.
Ja.
Aber du darfst mir gerne den ersten nennen und dann den zweiten erst.
Der erste müsste erstmal Manny Kals sein, natürlich, die
Das
Legende.
ist richtig, das ist
Der
richtig.
auch, glaube ich, die meisten Elfmeter geschossen und auch verschossen hat. Also der enorm, der war auch ein guter Elfmeterschütze. Das weiß ich noch, fast jeden Elfmeter versenkt. Aber dadurch, dass er so viele geschossen hat, hat er natürlich auch ab und an mal einen verschossen. Und Flanke, Flanke Kals, Kopfball, Rubesch, Tor.
Genau. Ich glaube, die beiden zusammen auch
Ja.
noch zu der Zeit bei Werder Bremen. Ich glaube, Werder Bremen wäre auch noch um einiges erfolgreicher gewesen. Aber, und das habe ich mir nämlich bei den beiden gedacht, das wären auch beide Spieler, die ich von deren Profil, wie sie damals gespielt haben, jetzt auch gerne beim SV Werder Bremen haben würde.
Ja.
Denn ich hätte gerne einen richtig guten Flankengeber und Elfmeter- und Stirnschützen wie Manny Kals und ein absolutes Kopfballungeheuer, so einen klassischen Neuner, der da einfach steht und dann halt
Ja.
entsprechend einfach auch das Ding mal reinschädelt. Und da war ja Horst Rubesch dann bekannt für. Ich kann mich noch erinnern, eine Anekdote. Ich habe früher, als wenn ich zu Besuch bei meinem Vater war, sehr oft und sehr gerne mit ihm die DSF, nicht die Sexy Sportclips geguckt, aber
Die auch.
die Bundesliga Classics haben wir tatsächlich sehr gerne geguckt. Und irgendwann kam dann auch Rubesch und der HSV. Ich glaube, das war dann die Saison, wo man noch Meister geworden ist. Und dann habe ich so meinen Vater so ein bisschen über Rubesch gefragt und dann sagte er, ja, Rubesch, der war schon, das war ein eiskalter Killer. Und man
Das
dachte,
stimmt, ja.
wenn jemand einen Elfmeter mit dem Kopf verwandeln würde, dann wäre es dann wenn Horst Rubesch. Und so ist Horst Rubesch schon sehr früh bei mir in der Kindheit mit dieser
Ja.
lustigen, etwas übertriebenen Anekdote, die mir doch dann sehr stark verwurzelt in irgendeiner Art und Weise.
Ja, der war wirklich ein absoluter Killer. Den habe ich ja auch noch irgendwie, klar, im Fernsehen als Kind, aber wenn der gespielt hat, wenn der Flanke kam, der hat alles reingeschädelt, was, und auch in der Nationalmannschaft. Ich glaube, 1980 hat er ja auch das entscheidende Tor, glaube ich, gemacht. Ja, das war schon, es tut mir ein bisschen weh, weil den wollte ich eigentlich auch in meine Top 11 reinnehmen, aber, also, von der Sympathie und vom Können müsste das auch sein, aber es geht ja auch nicht nur darum. Also, es
Nee,
ging ja, waren
hier geht's nur um Sympathie
ja.
und auch darum, dass man vielleicht auch mal zwischendurch eine ziemliche Graupe war.
Man muss ja auch mal was wagen und nicht immer das nehmen, was alle nehmen würden.
Ja, Wagen und Willen, Buten und Binden, das ist das Motto von der wunderschönsten Hansestadt in Norddeutschland, nämlich Bremen.
Ja.
Und ich sag einfach jetzt mal, ich fange jetzt auch rotzefrech an.
Ja.
Wie gesagt, ich habe in einem 4-4-2 beziehungsweise in einem brasilianischen 4-2-2-2 aufgestellt. Mit zwei Sechsern, zwei Zehnern und zwei Stürmern. Und ja, auch hier ja wieder, ich habe ja deine Elf schon gesehen. Ich meine, ich weiß zwar nicht mehr, wer in deiner Elf ist, weil ich habe das jetzt dann auch bewusst mal versucht auszumerzen, damit ich auch dann die drei HSV-Spieler nennen kann, die ich dann gerne bei mir hätte. Oder bei Werder gesehen hätte. Was denkst du, so ein Name, der auf jeden Fall auftauchen wird bei mir, bei Werder? Was denkst du?
Bei
Hast du da so
dir?
ein, zwei Spieler? Ja.
Auf jeden Fall Pizarro.
Nee, der ist tatsächlich nicht drin.
Oh. Ui. Wer wird bei dir auf jeden Fall auf? Miku.
Ja, den hast du versenkt und dein letzter Treffer, den du versenken kannst.
Ailton.
Auch nicht drin. Auch
Mist.
nicht drin.
Ein von drei, ey, schlecht.
Im Tor fange ich einfach mal an. Eigentlich war er ein ziemliches Talent, beziehungsweise wurde als Talent gehandelt, wurde dann auch irgendwie so halbwegs ins kalte Wasser geschmissen und ja, hatte dann die Saison vor der Meistersaison tatsächlich dann so den Status der Nummer 1 inne, aber wurde dann, ja, vielleicht auch zu Recht irgendwo ein bisschen von Andi Reinke abgelöst. Bei mir im Tor. Ich habe ihn als aktiver Werder-Fan tatsächlich gar nicht mehr so viel spielen sehen. Aber ich fand einfach nur immer irgendwie mies damals, dass Andi Reinke ja, ohne Wenn und Aber so einfach da reingesetzt worden ist und eben Pascal Borel, ja, dieser Status der Nummer 1 abgesetzt worden ist, zu dem er ja auch mit der ikonischen 16 immer aufgelaufen ist bei Werder, wie Fabien Barthez zum Beispiel oder zahlreiche andere französische Torhüter, die ja dann prädestiniert sind, mit der 16 aufzuhören. Das fand ich schon irgendwie cool als Kind. Deswegen habe ich mich für Borel tatsächlich im Tor entschlossen. Wiese wäre mir zu langweilig gewesen, wobei das natürlich noch ein bisschen Brisanz hier reingebracht hätte, weil die gelbe Karte gegen Olsch, die war ja absolut überflüssig. Also das war niemals gelb. Von daher, das wäre auch ein bisschen langweilig gewesen. Und die anderen Graupen, so wie Wolf, das wäre mir zu graupig gewesen, zumal der ja auch beim HSV gewesen ist. Und Gielitz, ja, weiß ich auch nicht. Und dann, deswegen habe ich mich einfach für Borel entschieden. Zumal auch das, glaube ich, einer der letzten Aufkleber waren, die mir gefehlt haben in meinem allerersten Panini-Heft.
Da wäre ich nie im Leben nicht drauf gekommen, aber der sagt mir sogar noch was, ja.
Ja, siehst du, der hat in so einem oh, ganz hellblauen Werder-Trikot von
Ja.
Kappa gespielt. Und ich glaube, der hat auch mal ein Spiel im Winter in so einer grauen Jogginghose gemacht und irgendwie sah der auch immer total verloren aus, immer ein Kurzhaarschnitt und
Ja,
die
genau.
Klamotten viel zu weit, so wie man das ja von damals noch kennt. Also eigentlich ist das so ein Gabor Kiraj-Verschnitt gewesen, ein bisschen.
Ja, jetzt weiß ich.
Nur
Ja, 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 ja,
ja, halt nicht Kiraj, sondern Borel. Genau, der war es dann
ja.
tatsächlich,
Unglaublich, ey.
der es bei mir ins Tor geschafft hat. Wer hat es bei dir ins Tor geschafft?
Natürlich, meine absolute Torwartlegende, natürlich
Fast 2 Meter.
Richie Goltz, natürlich, der mich ja quasi selbst inspirierte, ins Tor zu gehen, wobei das war irgendwie so eine Mischung, weil der Trainer, den ich damals hatte beim TuS Rubenstrohe, wir hatten ein Torwartproblem, wir hatten nämlich keinen mehr und da musste er längst rein, das war ich zu dem Zeitpunkt, aber ich habe mich da schon, obwohl ja Uli Stein natürlich die Legende war und die größten Titel mit dem HSV errungen hat, aber als Goltz kam, also da war schon eine Erscheinung, so dieser große, junge, schlaksige Keeper, der da kam. Und der hat es auch nicht einfach gehabt, der hatte auch Anlaufschwierigkeiten, da war er mit Pralia und hier und da. Aber der war dann letztlich ja auch, ich glaube, von 85 als Jugendspieler gekommen, 87 erster Einsatz und dann bis 98 und dann in Freiburg auch noch zur Legende geworden. Und da habe ich den auch noch verfolgt, so ein bisschen immer geguckt, was der so macht. Also der ist absolut für mich die Nummer eins.
Ja, ich wollte gerade sagen, also Richie Goltz für mich, also war mir immer bewusst, dass er beim HSV ist und dass er auch eine lange Zeit beim HSV war tatsächlich.
Ja.
Aber für mich, wenn man mich nach Richard Goltz fragt, ich
Freiburg.
assoziiere ihn tatsächlich zu Freiburg tatsächlich. Aber das hat
Ja.
auch damit zu tun, dass er zu der Zeit, als ich mich angefangen
Ja.
habe, für Fußball zu interessieren, halt entsprechend da gespielt hat.
Übrigens, lustiger Sidefact, seine letzte Saison hat er noch bei Hannover 96 gespielt, als zweiter Keeper, glaube ich, unter Peter Neururer und
Ja, genau.
war der Keeper hinter Robert Enke.
Ja, genau, das stimmt. Das habe ich auch noch so
Ja.
einigermaßen auf dem Deckel. Und ich glaube, der dritte Torhüter war Uwe Gospodarek, der mal für Bayern
Ach.
München auch
Ach, den gibt's
paar
auch
Dinge,
noch.
ja, genau, Uwe Gospodarek. Komme ich zur Rechtsverteidigerposition.
Ja.
Eigentlich hat der, also der hat auch nicht viel Werder-Spiel gehabt, wo ich das vor mitbekommen konnte, weil ich ja dann noch ziemlich zu Anfängen Werder-Fan war und das für mich noch nicht immer so ganz greifbar war, ja, Fußball außerhalb der Sportschau oder des ZDF-Sportstudios oder den DSF-Programmen dann halt zu gucken. Aber immer eine lustige Anekdote, gerade weil ja auch letztes Jahr dann das 20-jährige Double-Jubiläum war. Dieser Spieler kam als WM, ich glaube, Dritter von 2002, von dem großen Inter Mailand an die Weser gewechselt. Erst per Leihe, dann wurde er fest verpflichtet. Und kam mit den Worten, die jeglichen Menschen überrascht hat, in einem Mannheimer Dialekt als türkischer Nationalspieler und sagte, ich will mit Werder Meister werden. Und er wurde belächelt, aber übel der Walle, sollte nach 34 Spieltagen Recht behalten haben und durfte dann am 32. Spieltag in München tatsächlich dann die Meisterschaft mit Werder Bremen feiern. Das Ganze mit Ümit Davala ist ein bisschen ja, blöd auseinandergegangen, weil er dann doch ziemlich verletzungsanfällig und auch schon Meisterjahr, glaube ich, war. Und dann entsprechend im darauffolgenden Jahr hat man dann, glaube ich, den Vertrag, nachdem man ihn erst zum Sommer hin verpflichtet hat, auch dann aufgelöst, damit er dann entsprechend seine Karriere relativ früh, ich glaube, mit 32 hat er die beendet, dann beenden konnte. Aber halt, weil er dann mit dieser großen Ankündigung kam und dazu die Fans dann immer gerne mal Ümit, Ümit oder Yalla, Yalla, Ümit Davala gesungen haben, hat es bei mir auf die Rechtsverteidigerposition Ümit Davala geschafft.
Das sagt mir gar nichts, aber interessant. Das ist, ja. Man
Ja,
lernt dazu.
er war auch im Prinzip nur 1,5 Jahre bei Werder. Aber wie
Ja.
gesagt, das ist halt diese Anekdote, die man letztes Jahr mehrfach dann immer wieder gelesen und gehört hat, dass er halt, wie gesagt, als Werder, als UI-Cup-Anwärter in die Saison startete, wo er da meinte, ich will mit Werder Meister werden.
Siehe
Der
da.
Einzige, der es gewusst hat, sagen wir es mal so.
Man lernt immer noch dazu, sehr schön, ja. Also bei mir ist das natürlich ein bisschen einfacher, weil ich habe den, den wir eben schon genannt haben, in der Rechtsverteidigerposition, nämlich Manny Kals, den ich ja nicht bei den, oder den, der ja nicht bei den Spielern vorkam, aber in der Top 11 bei mir auf der rechten Seite unverzichtbar, vor allen Dingen, weil er auch so ein geiler Typ ist. Der hat ja immer, der war ja immer irgendwie so, so gefühlt immer schlecht gelaunt in Interviews und hat immer, war ganz kurz ab immer. Na? Der war immer so, man hatte fast das Gefühl, der hatte überhaupt keinen Bock zu reden. So. Er ist bis heute noch so, so ein Griesgram eigentlich so ein bisschen. So
Ja, so ein Gewommel.
dieses Image hat er da, so nach dem Motto wenig reden und auf dem Platz abliefern. Und das fand ich irgendwie immer witzig.
Ich sehe gerade, er ist nochmal mit 37 vom
Ja.
FC Mulhouse oder Mulhouse aus Frankreich nochmal wieder zurückgekommen für ein Jahr.
Ja.
In dem Jahr, 1990, 91, als er zurückkam, hat man auch einen legendären Thomas Doll übrigens
Oh
zurückgeholt.
ja.
Oder nach Hamburg geholt, so sagen wir es mal
Ja.
so. 24 Jahre alt und 1 Million Mark hat man wohl bezahlt.
Und ich glaube, die Ablöse dann, und der ist dann, glaube ich, nach, wo ist er, nach AS Rom oder Mailand irgendwie gegangen? Auf jeden Fall für richtig viel Schotter und das hat den Verein sozusagen wieder auf gesunde Beine gestellt durch diesen
Ja, genau,
Transfer.
zu Lazio Rom für
Ja,
7,5
Lazio
Millionen.
Rom, ja, so war das.
Ja.
Genau.
So, Innenverteidigung mache ich
Ja.
ein bisschen schneller. Das ist ja ein Duo und das benenne ich auch einfach gleich hinterher. Der
Ja.
eine einfach aufgrund von, also beide eigentlich aufgrund von Freistößen mit reingebracht. Und das ist ja das Kuriosum, dass ein Innenverteidiger einen Freistoß schießt, ist ja eigentlich immer relativ selten, zumindest bei der einen Person. Die finnische Kälte hat Petri Pansan ja, immer für mich ein Herz gehabt, allgemein auch, weil du Pasan immer überall in der Innenverteidigung oder in der Viererkette aufstellen konntest. Du konntest ihn rechts spielen lassen, du konntest ihn links spielen lassen und wenn innen noch was zu erledigen war, war das auch für ihn der Fall. Und ich glaube, selbst ins Tor hättest du ihn mal stellen können, wenn Reinke oder Borrell nicht hätten halten können. Aber viel legendärer ist sein Freistoßtor aus irgendwie gefühlt ja, 40 Metern, wo er zu Hause im Weserstadion gegen Frankfurt das Ding einfach mal reinschweißt und wo keiner mit gerechnet hätte, weil zuvor war das nie Thematik, dass Pasan mal einen Freistoß schießt. Ja, und der andere, das war dann schon eher normal, dass er mal Freistoße geschossen hat, weil der hatte einen Schuss wie ein Pferd und wurde von unserem Stadionsprecher immer mit Naldo angekündigt.
Ah.
Die 2 Meter Brasilien kannte, mittlerweile ja auch bei vielen dann als Schalke-Legende assoziiert oder als Wolfsburger. Für mich ist und bleibt Naldo von Anfang an immer ein Werderaner, immer grün-weiß und ja, zahlreiche schöne Freistöße hat er geschossen aus 40 Metern und die hat er dann mit 200 km/h eingeschweißt. Das war schon beeindruckend teilweise.
Ja, da kann ich mich auch gut dran erinnern.
Oder auch gerne mal Knaldo genannt worden,
Knalldo,
ne?
ja. Also bist du durch? Die zwei hast du da, ja?
Genau, die Innenverteidigung habe ich
Ja,
durch.
ich hab ja nur einen, weil ich habe eine Dreierkette quasi.
Ja.
Und ich habe in der Mitte, also als Innenverteidiger, Dietmar Jakobs, auch aus der alten guten Zeit noch, der einfach grandioser Verteidiger war, auch Vize-Weltmeister. Weltmeister ist er nicht geworden. Und der Jahr gegen Bremen. diesen berühmten Karabinerhaken-Gate
Ach ja,
sozusagen
stimmt.
bei einer Rettungstat, ich glaube, das war Winton Rufer, den kennst du ja wahrscheinlich auch noch, ein Heber über Golds hinweg und Jacobs rettet noch vor der Linie und rutscht dann ins Tor und dann dieser Karabinerhaken, der sich da festkrallt und der da erst irgendwie rausgeschnitten werden muss und seitdem, und das war das Karriereende und irgendwie sind da irgendwelche Nerven durchtrennt worden und der konnte dann nie wieder Fußball spielen. Aber es war einfach ein brillanter und geiler Typ auch, so, den mochte ich auch mal sehr gerne.
Du hast jetzt nur einen Verteidiger, ne?
Ah ja, okay. Ich habe noch einen Innenverteidiger, den ich aber auf links gestellt habe, den ich auch sehr, der kommt auch aus der jüngeren Vergangenheit, den ich auch mal
Ja.
sehr gut. Das ist so ein Holländer, den kennst du auch. Wer kann
Oh,
es?
Rick van Drongelen.
Nein. Der war irgendwie auch ein.
Werder-Legende. Der hat auch mal für ein
Ja.
gutes Werder-Spiel gesorgt.
Also der ist eigentlich auch ein geiler Typ gewesen, Rick van Drongelen, aber der ist es nicht, es ist Joris Matthijssen.
Ja, Matthijssen, genau,
Mr.
das
Zuverlässig, auch sympathischer
der
Typ.
war mit Daniel von Beuthen tatsächlich auch ein Spieler, die ich gedacht habe, eventuell zu nennen. Aber dann habe ich mir gedacht, van Beuthen wäre doch noch ein bisschen größer als Matthijssen.
Ja.
Und dann habe ich so gedacht, aber van Beuthen wird er dann bei vielen dann doch auch eher mit Bayern München mittlerweile assoziiert als mit dem HSV. Was
Das
ja dann viele
stimmt.
dann doch auch vielleicht vergessen haben, dass van Beuthen erst beim HSV war und dann zum FC
Ja,
Bayern wechselte.
auch eine grandiose Zeit da gehabt, aber dann, als er dann wegging, das war schon schmerzhaft. Mit zusammen auch mit
Van
Bu
Beuthen, wo würdest du van Beuthen aufstellen? In der Innenverteidigung oder im Sturm?
Van Beuten
Ja.
in Verteidigung. Obwohl der,
Ja.
ganz am Schluss, so die letzten 3 Minuten, wenn es 0-1 stand, dann ist er auch mal gerne nach vorne gekommen, hat einen reingeschädelt, ja.
Eigentlich immer irgendwie, ne?
Ja,
Ja,
ja.
genau. Ja, bei mir als Linksverteidiger kein Holländer, aber ein Belgier und das ist der greatest of all times bei Werder, meines Erachtens. Mit der Nummer 23 ist er aufgelaufen. War auch wieder so ein Leihgeschäft von Werder damals auf den Außenverteidigerpositionen. Und da kommen wir eher zur Kategorie Graupe, aber mein kindlicher Wahnsinn, sich für genau solche Spieler immer als Lieblingsspieler zu entscheiden, hat dafür gesorgt, dass ich die Karriere von Jelle van Damme eigentlich immer relativ gut mitverfolgt habe, auch als er dann bei LA Galaxy dann gespielt hat. Und er hat es ja dann auch doch noch geschafft, zum Nationalspieler auch teilweise für Belgien zu werden und alles. Ja, aber bei Werder hat es dann nur für 8 Einsätze und ein Tor gegen Borussia Mönchengladbach gereicht. Ja, man war dann doch nicht so überzeugt von ihm und hat dann, ich glaube, in der Vorsaison hatte man noch Gustavo Neri geholt, was auch schon so ein Linksverteidiger-Experiment war. Und ja, Van Damme reiht sich in eins dieser zahlreichen Linksverteidiger-Experimente bei Werder ein. Für mich hat er immer Platz in meinem Herzen und jetzt vor allem auch hier Platz in der Top-11 des SV Werder Bremens
Der
von Ullmanns Mannschaft.
Allianz Brisanz Top 11, ja, tatsächlich.
Genau.
Sagt mir auch überhaupt nichts. Ich kenne nur Jean-Claude Van Damme.
Ja, ob die jetzt verpettert
Ja.
oder verwandelt, das weiß ich nicht, aber
Ja.
ob er auch die Eier hat wie Jean-Claude Van Damme, weiß ich nicht, aber Jelle Van Damme, ein schönes
Okay.
Kopfballtor gegen Gladbach gewesen damals, 2-1 verloren trotzdem, das war auch immer so ein bisschen ärgerlich, aber ja, er hat es wenigstens mal aufs Scoreboard geschafft bei Werder, ne? Das muss man auch nochmal sagen.
Kommen wir zum Mittelfeld.
Ja, ich habe 2 Sechser aufgestellt. Wie bist du fort?
Ja, ein. Ein
Ein
Sechs, ein
Sechser.
Sechser, ein Neuner und drei sozusagen. Ja, doch. Ein links, ein rechts, ein in der Mitte. Ja. Ein
Dann
Neun.
fang du mal an. Fang du jetzt mal
So
an.
defensiv eher im Mittelfeld, Zé Roberto.
Oh
Der
ja.
Grand Seigneur, den finde ich auch, fand ich auch grandios. Jetzt auch so als Type, der ja immer noch mit, ich glaube, macht immer noch irgendwelche Insta-Videos mit seinem gestählten Körper. Der könnte, glaube ich, immer noch spielen. Also, das ist der Wahnsinn, der Typ. Und als der kam, so, es war eigentlich unfassbar, dass man mit diesem Kader, den man da hatte und mit diesen Typen, die man da in der Mannschaft hatte, eigentlich so wenig nur erreicht hat, weil das waren so geniale Fußballer und der konnte wirklich so viel. Also der hat mir imponiert. Auch wenn er nur, ich glaube, 2 oder 3 Jahre da war, aber das war schon, der war schon top, der Mann.
Für 4 Millionen im Jahre 2009 verpflichtet worden
Ja.
und 2011
Ja.
ist er dann nach Katar gewechselt. Ich glaube, der
Genau.
Vertrag ist einfach ausgelaufen.
Ja.
Ja, hat 2017 erst seine Karriere beendet. Das ist jetzt dann fast 9 Jahre her. Mittlerweile ist er 51, aber ich glaube, wie du
Ja.
selber gesagt hast, der ist ja geisteskrank fit gewesen bis zum
Wahnsinn, ja.
Schluss. Der könnte wahrscheinlich, ich sag mal, ja, so ein Drittligisten könnte er auf jeden Fall noch gut aus der Patsche helfen, wenn die
Das
in
auf
irgendeinem
jeden Fall.
Abstiegskampf stecken würden. Also da lehne ich mich, glaube ich, nicht ganz so weit aus dem Fenster.
Genau.
Soll ich dann
Ja.
weitermachen?
Ja.
So, und da komme ich zu meinem Kapitän der Mannschaft. Und das ist eigentlich verwunderlich, dass du dich, als du deine drei Spieler dachtest, die ich nennen würde, die du denkst, die ich, ne, so. Das war der einfachste, weil von dem habe ich als Jugendlicher immer geschwärmt. Das war mein erster Lieblingsspieler, der auch was konnte. Und der hat auch beim Sommermärchen hier mitgewirkt, hat auch unter anderem im WM-Eröffnungsspiel ein wunderschönes Tor geschossen und auch bei Werder auch immer wieder mal so
Ach
für
ja,
Distanzschüsse
nee,
gesorgt.
Quatsch, nee.
Der Lutscher, Thorsten Frings,
Ach, der Lutscher,
mit
ja,
seinen
richtig.
schönen langen Haaren bei Werder Bremen damals.
Ja.
Ja, genau. Damals schon bei Werder gewesen, vor 2000, ich glaube 98 oder so, war er auch schon bei Werder. Ich glaube 98, 99 ist Werder ja Pokalsieger geworden. Ich glaube, da zählte er auch noch zu. Dann ist er zu Dortmund gewechselt. Und ja, da ist er dann auch weggegangen, war ein Jahr bei Bayern und dann kam der Weg zurück nach Bremen. Zwischendurch gab es nochmal so eine Förderei mit Juventus Turin. Werder hat dann nochmal mit ihm gut statuiert, verlängert und dann hat er den Vertrag noch zum Schluss ja ein bisschen ausgesessen. Aber nach Frank Baumann war das, glaube ich, genau der Leader, den man im Mittelfeld brauchte. Und Thorsten Frings ist tatsächlich ja immer noch ein Idol von mir. War ja auch so eine Position, die ich gerne gespielt habe, wenn ich Fußball gespielt habe auf der 6. Und natürlich dann auch Kapitän, die Nummer 22. Ne? Das ist ganz, ganz
Das
wichtig.
muss.
Und
Yes.
als Nebenmann, man merkt, ich habe ein Faible für Skandinavier und vor allem für die finnische Kälte habe ich was. Und ja, Werder hatte damals aus irgendwelchen Gründen halt dann zwei Finnen im Kader. Manchmal hat man das ja, dass irgendwie ja in irgendeiner Art und Weise so bestimmte Länderblöcke dann auch einmal mehr bei Werder vorhanden sind. Mittlerweile sind es halt die Österreicher. Aber Pekka Lagerblom, der Ex von Bushidos Alten,
Ach.
der hat es bei mir auch noch geschafft. Bei Werder nicht viel gerissen, aber deutscher Meister und Pokalsieger geworden. Hat ein paar Einsätze gekriegt, auf jeden Fall in der Meistersaison immer mal gerne eingewechselt worden. Pekka Lagerblom mit Thorsten Frings auf der Doppel-6.
Geile Nummer, ey. Geile Nummer. Sehr
Dem
gut.
Bushido seine Ex. Nee,
Ja,
dem
das
Bushido
sind wieder
seine Alte,
Gesch
dem seine Ex.
Ich wollte
Ne?
solche Geschichten wollte ich heute hören. Also wirklich.
Was mit
Sehr gut.
Trochowskis Alten eigentlich und
Ja,
dem
da kommen wir
schönen
gleich zu.
Bruno?
Da kommen wir gleich zu. Du musst nicht
Gut,
vorgreifen.
dann fahr du mal voll, weil ich glaube, ich habe
Ja,
jetzt schon
ich mach.
sieben Spieler oder so genannt, jetzt und du
Genau.
irgendwie erst noch vier oder so.
Du, ich mach mal am besten die Mittelfeldreihe. Es sind drei nebeneinander, die sage ich dann eben. Und dann kommen wir zum offensiven Mittelfeld und zwei Stürmer noch.
Ja,
Okay,
schieß
also im
los.
Mittelfeld links Van der Vaart, obwohl er eigentlich zentraler Spieler ist, aber ich habe im Zentrum schon Felix Magath aufgestellt. Und
Eieiei.
ja, natürlich Magath, auch ein grandioser, also Stratege am Ball. Der hat den Ball gestreichelt, kann man sagen. Ich hätte eigentlich auch Beckenbauer nehmen können. Den habe ich ja auch noch so
Ja.
ein bisschen mitbekommen, aber der war so in seiner Spätphase und der hat eigentlich nur noch seine 2 Jahre da abgehangen und von daher Magath doch eher noch so. Und Van der Vaart haben wir eben schon, glaube ich, müssen wir nicht nochmal erwähnen, haben wir schon drüber gesprochen. Aber vielleicht könnten wir dann nochmal auf Lumpy Spörl eingehen, den ich auf
Auf
rechts gestellt.
wen?
Lumpy, Harald Spörl, Lumpy auch genannt.
Ja, sag mir gar nichts, Adele.
90er Jahre, einfach auch ein Motor, der Typ. Und der war auch, das war ein unfassbarer Spieler auch. Er war auch total immer sehr skurril, so ein bisschen lustig drauf. Auch der war jetzt hier bei der Feier dieses 4:4 gegen Juve. Da war er auch noch im Kader oder hat, glaube ich, auch gespielt oder wurde eingewechselt. Ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall war er im Kader und war dann auch im Stadion mit so einem weißen Anzug, so ein bisschen Harlequin-mäßig, fand ich.
Oh
Also der,
Gott.
Also der ist ein Hammertyp. Also der ist ein, ich glaube, ein Franke, und der wird immer Lumpi genannt. Und auf dem war auch, das war auch Mr. Zuverlässig. Also das war so ein Hidden Star, würde ich sagen. Der war eigentlich immer da. Der war so, aber der stand halt nicht im Mittelpunkt. Aber das irgendwie, das hat ihn sympathisch gemacht. Der war einfach grandioser Spieler, fand ich. Harald Spörl.
Ja, siehst du. Würdest du dann direkt dein offensives Mittelfeld oder soll ich erst meine beiden
Ja.
Offensiven?
Also ich hätte dann noch im offensiven Mittelfeld, habe ich ja noch einen, bevor ich zu den zwei Stürmern komme.
Ja.
Das wäre Trotsche. Trochowski.
Siehst du,
Da ist
Trosowski,
er.
deine Alte.
Ja, und zu der Frau wollte ich jetzt nichts sagen, das kannst du besser machen. Aber bei
Okay,
Trotsche.
da fragen wir Bruno oder bei dir.
Ja, zu Trotsche will ich eins nur sagen, der ist natürlich auch ein begnadeter Fußballer und der hat auch einen unfassbar geilen Schuss. Und aber der war immer so in der Kritik, also das hat mich immer so gestört. Der war bei den HSV-Fans also nicht, wie sagt man, wohlgelitten, sondern damals war ich ja schon so aktiv, so zu so 2010, 11, so um den Dreh in diesen Jahren, da war ich ja schon im Internet auf diversen Foren und der wurde immer platt gemacht und Trotsche und weg mit dem und so. Aber der war in der Nationalmannschaft, hat, ich weiß mal, dass er gegen, war das Malta oder so, oder nee, Wales war das, glaube ich, so ein Hammertor geschossen hat auch. Also der hatte wirklich hoch veranlagt, der hat vielleicht nicht alles aus seinen Möglichkeiten gemacht, aber der war schon ein Unterschiedsspieler. Also der, ich fand das immer ein bisschen schade, dass er
Weißt du, wer mich an Trotsche erinnert? So ein
optisch?
bisschen. Nee, optisch nicht, so vom Spielstil ist es Romano Schmid. Auch so
Das stimmt,
die Körpergröße. Ich meine, Schmid ist natürlich noch ein bisschen kleiner, glaube ich, für Trotsche. Ich glaube, Trotsche hat die 1,70 wenigstens geknackt.
ja.
Aber der Romano Schmid, der erinnert mich dann auch mal so auch in den Bewegungen und sowas an Trochowski. Wobei ich finde, dass Trochowski so positionsbekleidet der klarere Zehner war und ist. Ich glaube,
Ja.
Romano Schmid ist eher so ein Ballschlepper, aber so
Aber
vom ja, Standing und so vom Stil des Spiels und so erinnert er mich dann doch sehr an Trochowski, so ein
bei
bisschen.
Trotsche war es auch immer so, wo spielt der? Der spielt ja mal, der konnte eigentlich überall spielen, links, rechts und in der Mitte. Und das
Ja.
war aber auch immer so ein bisschen das Problem, weil natürlich die Konkurrenz auch sehr hoch. Also er hat auch nicht immer gespielt, aber also ich fand, das war ein Unterschiedsspieler eigentlich. Also der hat vielleicht nicht alles aus seinen Möglichkeiten gemacht, aber war wirklich eine Perle, würde ich sagen. So.
Bei Trochowski auch noch eine Anekdote von mir. Nach dem ersten oder nach dem
Ja.
Hinspiel des UEFA Cups, was ja der HSV 1 noch gewonnen hat, war er der Torschütze.
Ja.
Und ich habe bis heute zwei Fragen, die mich beschäftigen. Einmal, wieso Eljero Elia gegen Arthur Boker damals im Spiel gegen Stuttgart, wo ich sogar im Stadion in der Ostkurve war, ein Kopfballduell verloren konnte. Arthur Boker seines Zeichens 1,45 groß und Elia wenigstens 1,75 bis 79 irgendwie. Also ist ein Selbstläufer eigentlich gewesen. Und was ich mich auch bis heute frage, wieso Trochowski das 1-0, ich meine, ich habe das als Kopfballtor in Erinnerung.
Ja.
Und wir hatten damals Mertesacker und Naldo, beide durchschnittlich 2 Meter groß in den Verteidigungen. Wie das passieren konnte, das sind
Ja.
Dinge, also wenn ich nachts wach liege, dann frage ich mich, wie das passiert ist. Da kriege ich immer noch
Das
kalten
ist
Schweiß auf der
richtig.
Stirn.
Absolut, ey. Das war im Hinspiel,
Ne?
das war ja eigentlich das einzige Highlight, was wir in diesen Derby-Wochen hatten, dieses 1-0 in Bremen. Und dass das ausgerechnet der kleinste Spieler auf dem Platz mit dem Kopfballtor gegen Tim Wiese einnetzt. Das war
Ja,
schon lustig,
also
ja.
der Wahnsinn, der Wahnsinn. Naja,
Sturm.
komme ich zu meinen beiden
Ach
offensiven
ja.
Mittelfeldspielern, bevor du deinen Sturm verrätst und ich mit dem Sturm nachliege. Einen hast du ja schon gestochen, Joao Miku, Selbstläufer, brauche ich auch, glaube ich, gar nicht großartig erzählen. Genialer, also ne, noch nicht mal genialer Fußballspieler, einfach ein Genie am Ball. Wirkte immer so ein bisschen, ja, so ein bisschen starr in seiner Hüfte und alles, aber er hat es geschafft, da Pässe rauszuholen. Also das war der Wahnsinn. Also wer sich das nochmal antun möchte oder gerade nicht weiß, was der Spielstil von Miku war, guckt euch ein Best-of Joao Miku bei Werder Bremen an. Also das ist der Wahnsinn. Ich guck mir das auch heute immer noch sehr gerne an. Und ja, ich habe ja wie gesagt zwei Zehner, weil nach Miku kam ja ein glorreicher Nachfolger. Und zwar nicht Carlos Alberto, sondern Diego, den ich auch aufgestellt habe hier tatsächlich. Also eher, ja, wie du jetzt mit Van der Vaart das gemacht hast, so Zehner, Außenzehner, ne? Ich glaube, zu Diego wollte ich auch nicht viel sagen. Das, was ich mit Diego assoziiere, ist zum Beispiel das Tor gegen Oliver Kahn, wo Kahn ihn noch ein paar Minuten vorher so einen richtig unnötigen Rempler mitgegeben hat. Und ich glaube, in der direkt nächsten Szene kriegt Diego den Ball von Vomé irgendwie aufgespielt und Diego schießt aus 18, 19 Metern außerhalb des Strafraums noch just das Ding, den Kahn so in den Winkel rein, dass der einfach nur stehen geblieben ist und geguckt hat. Ich glaube, da träumt Olli heute noch manchmal von. Aber ja, Diego hat es auch in die Elf gepackt. Beide laufen aber mit der 10 natürlich auch. Also da müssen wir mal bei der DFL einen Sonderantrag stellen.
Ja, ich fand es so sehr unwürdig, dass so ein Spieler dann irgendwann, der ist ja bei Wolfsburg noch gelandet, ne?
Ja,
Ist er
genau.
dann aber noch Meister geworden, glaube ich, auch noch, ne? Oder Pokalsieger, irgendwas.
Oh, ich,
Ich meine, ja.
nee, ich glaube, oder, ich, nee, ich glaube, der ist ein, danach, ich glaube, 2011 ist der erst,
Ja.
der war ja dann bei Juve und, ja, doch, ich glaube, das, nee, als Wolfsburg Meister geworden ist, ist er ja, war, das war seine letzte Werder-Saison, so war das. Und, heute Pokalsieger 14, ich
Ist er
glaube,
nicht
da
unter
war er aber auch schon
Magath?
wieder.
Unter Magath, glaube ich.
Ja, unter Magath war der wieder da. Aber ich
Ja.
weiß jetzt nicht, ob Magath den DFB-Pokal gewonnen hat. Ich glaube, das war eher Dieter Hecking, ne? Mit De Bruyne und sowas. Ich glaube, da war der schon weg. Ja. Aber nee, ja, war schade, dass der da hingekommen ist. Der ist ja dann zu Juve gewechselt. Ja, für, ich glaube, 27,5 Millionen oder sowas. Wo man sich heute auch noch fragt, wieso für so wenig letztendlich. Da hätte man vielleicht auch noch den einen oder anderen Euro mehr rausholen können, aber naja. Bei Juve ist er nicht glücklich geworden, ist dann, glaube ich, zu Wolfsburg direkt schon. Ich weiß es gerade nicht. Nee, ich glaube, erst noch Umweg über Atletico Madrid. Bei Atletico Madrid hat er es dann irgendwie gepackt, so wieder den Fuß reinzukriegen und dann, oder Wolfsburg, ich weiß es auch nicht mehr so ganz genau. Auf jeden Fall hat er dann noch lange bei Flamengo, glaube ich, gespielt in Brasilien, hat, glaube ich, erst letztes Jahr seine Karriere offiziell beendet. Der hat also auch noch bis ins hohe Alter zu Ende gespielt. Ja, auch da, wie er den Ball gestreichelt hat, das war schon klasse. Also das war ein richtig toller, toller Spieler tatsächlich.
Ja, jetzt haben wir fast alles.
Ich habe jetzt noch zwei Stürmer. Du,
Ich
ein
auch.
Stürmer?
Ne, zwei.
Zwei Stürmer. Dann hau raus.
Ja, also da hätte ich natürlich jetzt so einige,
Vortipp.
Bobby Schuwood, ne, eigentlich habe ich drüber nachgedacht.
Ja.
Aber ich habe jetzt zwei Mittelstürmer genommen und also es gibt natürlich, ich würde sagen, in beiden Fällen gibt es, es gibt Spieler, die haben häufiger für den HSV auf jeden Fall getroffen. Also es geht da nicht um die Leistungsdaten,
Markus Berg.
genau, um die Leistungsdaten, ne, der vielleicht nicht, oder Niklas Schindwall, um die Leistungsdaten, aber irgendwie so from the heart, haben wir ja gesagt.
Sven Schiplock.
Fangen wir mit dem ersten Nee, auch nicht. Mit dem ersten, das ist Valdas Ivanauskas, den kennst du gar nicht mehr, ne?
Lette? Ja, doch,
Nee,
sagt mir
Lette oder
was.
Litauer?
Oder Litauer? Litauer.
Litauer, nicht Lette. Litauer,
Ja.
ja.
Und Arschon Rudnev, die baltische, das baltische Duo vorne drin.
Also, ja, also hängt immer noch, glaube ich, die Fahne im Volkspark ab und an. Also, ist wie Air Baron gibt es auch die Ivanauskas-Fahne. Also, 90er
Ja.
Jahre, eigentlich triste Zeit. 92 kam er, glaube ich, so um den Dreh. Ich weiß, erstes Spiel 5:2, erstes Heimspiel Bundesliga gegen 1. FC Nürnberg und er hat, glaube ich, zweimal gleich getroffen und dachte, Alter, was ist das für eine Rakete? Was haben wir da für eine Rakete verpflichtet? Und dann hat er noch ein paar Mal getroffen und dann lange, lange Zeit nicht mehr, aber man hat so mit ihm mitgefiebert, dass er wieder trifft, das weiß ich noch. Und er hat sich unfassbar reingehangen, der war immer mit voll, der hat auch mehrere rote Karten gehabt, der war immer voll bei der Sache und wenn er seine Augen aufgerissen hat, dachtest du, uiuiui, was geht hier ab? Also der wäre heute, es wäre so Dominic Kohr nur noch 10-mal schlimmer, würde ich sagen. Naja, nicht vom Faulen, aber so vom Aggressive Leader-Typ, würde ich jetzt mal so sagen. Und der war einfach unfassbar, der Typ. Also Ivan der Schreckliche, das war schon eine Rakete. Und irgendwann hat er dann auch wieder getroffen, aber ging dann leider, und der hat, glaube ich, sogar noch in Kloppenburg und in Oldenburg gespielt danach irgendwie. Also ja. Also Ivan, und der war aber auch Nationalspieler und Nationaltrainer von Litauen, meine ich. Und war mit R. Baron und Carsten Baron, das war eigentlich auch ein geiler Sturm, so in den 90ern. Hätten ein bisschen mehr treffen können, aber irgendwie war das war schon einfach eine absolute Type. Und eine kleine Geschichte noch, weil es gab, damals hat ja Sat.1 RAN immer die Spiele übertragen. Und Werner Hansch, den kennst du ja auch noch,
Ja,
irgendwie
Legende.
Spiel kommentiert, ich glaube, ich weiß nicht mehr, gegen wen das war. Und da gab es diese Szene, wo Ivanauskas Zweikampf und der Mitspieler ihm die Hose tatsächlich so beiseite irgendwie gerissen hat, dass der Mann dann plötzlich das Gemächte
Ach,
des
dem
I
das Pedalgate.
ja, das Gemächt
Ja.
des Ivan sah. Das werde ich nie vergessen.
War das nicht sogar mit der TV-Spielfilm-Trikotwerbung?
Ja, glaub schon,
Irgendwie
ja.
das Bild habe ich noch irgendwie vor Augen, leider.
Das noch hat dich
Ja, ich habe
traumatisiert.
gerade mal geguckt, jemand aus, das zu finden, tatsächlich Litauer, kam aus Österreich tatsächlich nach Hamburg, aus Verwien. Man hat 850.000 umgerechnete Euro, also das wird man natürlich dann damals im Markt bezahlt haben. 28 Spiele für Litauen und 8 Spore für die UdSSR, ist aber auch 5-mal aufgelaufen. Beziehungsweise 18 Mal. Ich habe jetzt zweimal die UdSSR, da wird einmal wahrscheinlich Olympia bei sein und einmal ganz normal die Nationalelf. Ist dann wieder zurück nach Österreich zur Austria Salzburg 97 und hat dann tatsächlich, wie du richtig gesagt hast, der hat bei mir vor Kloppenburg gespielt, aber viel, viel interessanter vorher bei SV Wilhelmshaven. 99 ist er dahin gewechselt.
Stimmt. Und das weiß ich noch, da habe ich immer überlegt, da mal hinzufahren, um ihn einfach nochmal zu sehen, weil ich habe ihn tatsächlich zwei, dreimal damals live spielen sehen. Ich habe auch mal so ein Freundschaftsspiel in Wilhelmshaven, HSV gegen Wilhelmshaven gesehen. Da hat er auch mitgespielt. Also ich habe auch noch Autogramme und so. Und da hatte ich tatsächlich drüber nachgedacht, da nochmal hinzufahren.
50 Spiele, 16 Tore für Wilhelmshaven. Tatsächlich. Lässt sich ja noch gut lesen, ne? Also.
Ja, der war auch nicht wirklich so schlecht. Also der auf jeden Fall hatte sehr, sehr, sehr viel Mentalität. Das kann man nicht
Oh, hier
anders
siehst du, guck mal. 2000 hat er gegen BVB 2 den SV Wilhelmshaven beim 2-2 in so einem Doppelpack zum Sieg verholfen, sehe ich gerade.
siehst du?
Hammer. Ne? Und gegen
Genau.
Sachsen Leipzig hat er am letzten Spieler 2001 auch noch mit einem Doppelpack beim 3-3 für einen Punkt gesorgt. Also
Ja.
der Typ, der hat alles gegeben für Wilhelmshaven.
Alles. Einfach ein
Alles und nichts.
geiler Typ, einfach auch so von seiner ganzen Optik. Das war schon ein Knaller, der Typ.
Und als Litauer in Deutschland dann doch auch
Ja.
gewissermaßen ein Exot. Ne? Also
Ja.
hast du ja nicht oft dann tatsächlich so ein Litauer oder so
Ja.
allgemein Balten
Ja.
rumlaufen. Wenig
Ja.
Esten, wenig Letten, wenig Litauer.
Ja.
Ja, auch immer gerne gesehen tatsächlich. Ja, komme ich zum Sturm und auch da wieder Skandinavier, diesmal kein Finne, sondern Schwede. Und da habe ich mich tatsächlich sehr schwer getan, weil es gab zwei Schweden in der Werder-Historie. Und ich hatte ja sonst immer auch ein ziemliches Faible für richtige Graupen. Deswegen, ich hatte eigentlich erst Danny Avdic aufgeschrieben. Der sagt dir wahrscheinlich gar nichts. Ich glaube, der hat
Nee.
auch nur dreimal für Werder gespielt. Aber der wurde im Winter, das ist einer der glorreichen Winter-Fehleinkäufe von Klaus Allofs gewesen. Im Sommer hat er ab und zu mal einen guten Griff gehabt, aber im Winter, da war prinzipiell eigentlich alles Kacke, was er geholt hat. Ich glaube, auch mehrere Millionen hat man rüber verschifft ich glaube, Stockholm hat man den weggeholt. Ja, 3 Minuten Kurzeinsatz und ich glaube, in der Champions League hat er einmal ein bisschen länger gespielt, aber das war es dann auch und dann gab es zahlreiche Leitstationen und das Kapitel Aftic war vorbei, aber der hat es leider auch nicht reingeschafft. Ich war auch am Überlegen, so Granaten wie Josef Akpala oder so noch mit reinzuholen,
Oha.
aber ich habe mich dann doch letztendlich dann für ein bisschen Qualität noch entschieden und habe Markus Rosenberg reingeholt,
Ja.
den man damals von Ajax Amsterdam im Winter geholt hat, komischerweise. Das war einer der wenigen, die im Winter dann gezündet haben, unter der Klaus Allofs Regie. Aber hat auch vielleicht damit zu tun, dass er sich als Schwede natürlich dann mit dem etwas kälteren Wetter in Deutschland vielleicht auch schneller zurückgefunden hat. Immer mal wieder gut gewesen für ein Tor, war dann auch mal kurz aussortiert bei Werner, hat dann auch ein Intermezzo bei Racing Santander in Spanien gehabt, kam dann wieder. Und ich glaube, das war dann die Saison, als Pizarro weg war, beziehungsweise ich glaube, Pizarro hatte damals noch einen kongenialen Partner oder Werder hat auf Doppelsturm wieder umgestellt und dann war Rosenberg auf einmal wieder so ein bisschen gefragt. Ja, und dann hat er, glaube ich, nochmal 1, 2 Jahre bei Werder dann relativ erfolgreich gespielt, war immer für ein Tor gut, hat eigentlich immer sehr gut gekämpft, war ja einfach ein Garant für Tore. Und deshalb habe ich mich für ihn entschieden. Und natürlich mein All-Time-Favorite. Und mein Vater würde mich, glaube ich, entehren, wenn er das wiederholen würde. Das war und ist mein absoluter Lieblingsspieler immer noch bis heute. Hat aber gegen Bayern München tatsächlich mal ein Tor geschossen für Werder Bremen. Markus Daun, auch er Doublesieger mit Werder Bremen. Auch so ein Leihgeschäft von Werder, damals von Leverkusen ausgeliehen. Galt als großes Talent, hat auch in den U-Nationalmannschaften von Deutschland gespielt. Und also ich glaube sogar bei dem legendären Team 2006 hat er auch gespielt und ich glaube sogar auch ein Tor geschossen. Das war die B-Nationalelf, die man damals so spielen lassen hat, da wo ja auch unter anderem Simon Jentsch und sowas dann noch zu, in Anführungszeichen, Nationaleinsätzen kam. Ja, Markus Daun, ich glaube, in der Meistersaison dann leider dann doch nicht mehr so viel Einsätze gekriegt. Ich glaube auch irgendwie 4, 5 Stück nur Kurzeinsätze gegen Leverkusen am 33. Spieltag, aber dann immerhin noch mit einem Assist für Ailton. Also hat er sich da auch nochmal wenigstens eintragen können. Und in der Vorsaison, da war er tatsächlich ja sowas wie ein Stammspieler, hat auch, glaube ich, 4, 5, 6 Tore geschossen. Mittlerweile ist er in dem Jugendfußball, dem hat er sich verschrieben, ist jetzt Fußballlehrer mittlerweile. War bei Köln und ich glaube, ist jetzt bei Leverkusen. Und wenn ich das richtig in Erinnerung habe, ist er einer der ersten Frühförderer von Florian Wirtz unter anderem gewesen.
Aha.
Markus Daun,
Sagt mir gar
mein
nichts.
Topspieler.
Noch nie gehört. Keine
Siehste,
Ahnung.
siehste, das war das Ziel.
Ja, also ich habe ja noch eine.
Hau raus.
Van the Man.
Ja, Rüd.
Ja, aber auch nicht, weil er war ja auch, ich sag mal, wie viele Spiele hat er? 40 Spiele gemacht, oder Pflichtspiele, 17 Tore, glaube ich, was okay ist, aber. Der war auch einfach, ich.
Von einem Rüd van Nistelrooy hätte man, glaube ich, mehr erwartet, ne?
Halt, es war die Endphase seiner Karriere, so die Spätphase. Und ich glaube, dass. Ja, es lag auch nicht nur an ihm. Ich glaube, er war ja im Verein sehr viel Unruhe. Da war er mit Beiersdorfer und Hoffmann und alles so ein bisschen durcheinander. Ständige Trainerwechsel. Bruno dann auch weg und. Da war sehr viel Unruhe. Ich glaube, zu einem anderen Zeitpunkt wäre das wahrscheinlich noch erfolgreicher gewesen. Man war im Halbfinale in Fulham, hat da geführt, ne, 1-0 Petrisch. Eigentlich war das Ding durch und hätte das Endspiel dann in Hamburg gehabt. Und dann hat Fulham doch nochmal zweimal zugeschlagen. Die Zeit war das ja. Und dann wollte er weg. Das ist dann halt leider ein bisschen, ja, so dieser Malus einer Geschichte sozusagen. Er wollte nochmal, ich glaube, Madrid hat nochmal angefragt, ob er nochmal zurückkommt, was ich überhaupt nicht verstanden habe, weil ich glaube nicht, dass das nochmal ein Erfolgsmodell gewesen wäre. Er ist dann ja noch nach dem HSV nach Malaga gegangen, hat da nochmal eine Saison gespielt, aber da auch nicht mehr so oft getroffen. Also von daher, es war schon so die letzte Station, so oder vorletzte Station, aber der war halt einfach so auch von seiner Art, das war schon eine Erscheinung, die man lange nicht mehr in Hamburg gesehen hat. Und das, also ich finde es immer noch geil, wenn irgendwie ein Zusammenhang und wenn irgendwas gezeigt wird aus der Zeit. Oder wenn, ich war ja auch da, als er nochmal, ich glaube, der hat im Rahmen seiner, als er Trainer wurde, da hat er nochmal hospitiert beim HSV, da war er nochmal ein paar Tage
Stimmt, da
da.
war irgendwas, ja.
Und dann war er nochmal da beim Abschiedsspiel für Van der Vaart, da war ich auch im Stadion, das war auch ganz cool. Und hat da auch gleich nochmal zweimal genetzt, das war auch also witzig.
Stand er nicht auch eine Zeit lang irgendwie als neuer Trainer beim HSV
Ja,
so in der
ja,
Debatte? Also hat man das
ja.
nicht geträumt, dass er das wohl machen wollen würde?
Ja, bevor Polzin, glaube ich, als Cheftrainer, ich glaube, war das die Zeit, irgendwie, also fest sozusagen angestellt wurde, hat man darüber nachgedacht. Also ich glaube, Klaus Costa und die haben sich schon mal mit ihm irgendwie getroffen, so ganz lose und gefragt. Und da hat er wohl auch gesagt, er kann sich das wohl vorstellen, aber erst in der Bundesliga. Gut, jetzt sind wir in der Bundesliga, also. Aber generell, sage ich mal, ist er vielleicht noch. Aber ich glaube, der war jetzt bei Leicester City und ist da, glaube
Ja.
ich, ist da irgendwie wieder weg.
Ja, abgestiegen auch, glaube ich. Und
Ja.
ja, gut, aber Leicester City war,
Ja.
ist ja auch seit dem Tod des Besitzers da mit diesem tragischen Helikopterabsturz ist ja dann auch ein bisschen auseinandergefallen, der Verein, ne? Also ich glaube, da
Ja.
kann The Man,
Auch nicht
Rüd,
viel.
The Man, nichts für. Oder
Ja.
das.
Das war's.
Siehste, haben wir es geschafft. Von Borel bis Daun.
Ja, von Iwanauskas bis, was war das noch? Ich kann das gar nicht mehr.
Kreuz.
Was?
Von Goltz bis
Von
Ivanauskas.
Goltzpass, ja, das waren die 90er, 90s. Also ich habe so einen Mix aus 80er bis 2000. Ich habe bewusst sowas wie Kevin Keegan und Uwe Seeler vermieden, weil die habe ich einfach nicht spielen sehen. Keegan gerade noch so eben irgendwie mitgekriegt, aber der war natürlich auch ein absoluter Knaller. Aber es gab, ich hätte auch gerne Pralia ins Tor genommen, die größte Fliege, die wir im Tor hatten, weil ich den irgendwie auch cool fand. Aber ja,
Ja, ihr könnt ja mal, könnt gerne
Top-Frage war
schreiben,
das.
was ihr glaubt, wie das Spiel dieser beiden Mannschaften gegeneinander ausgehen würde.
Ja.
Solange Tom Starke auf jeden Fall im Tor, nicht im Tor ist und Sergej Babalas das keine Eigentore schießen kann, glaube ich, würde das nicht 6-0 für Werder ausgehen. Aber ich glaube, das wäre ein ziemlich lustiges Spiel.
Das wäre es in der Tat. Die müssten wirklich mal
Ne?
gegeneinander spielen, ja. Das wäre
Genau.
Rentnerfußball geil.
Ansonsten wollen wir die Folge jetzt auch gar nicht mehr groß und weit in die Länge ziehen. Ich glaube, die ist
Ja.
nämlich ausnahmsweise mal wieder lang geworden.
Ja.
Und ich glaube, an dieser Stelle einfach nur frohe Weihnachten an alle unsere Zuhörer. Vielen Dank für eure Unterstützung und dass ihr euch unser Fachgesimpel euch tatsächlich anhört. Das ist ja der Wahnsinn. Also wortwörtlich, ihr seid wahnsinnig irgendwie. Aber gut,
Absolut.
jeder hat ja seinen eigenen freien Willen und
Ja.
dafür bedanke ich mich. Und das letzte Wort lasse ich dann heute Harry. Und ja, das Band, das fährt er sowieso gleich ab. Heute sogar ein bisschen Special Band, wer es vorhin schon gehört hat. Ich bin
Ja.
gespannt, ich durfte noch nicht reinhören.
Das
Harry, deine
wirst
letzten Worte.
du dann hören. Und ich bedanke mich bei allen Zuhörerinnen und Zuhörern. Das sind doch einige, was ich so in den Statistiken sehe, haben wir doch eine Stammhörerschaft und das freut uns natürlich und wir hoffen natürlich, dass nächstes Jahr noch mehr wird und gerade wenn das Derby dann das Rückspiel ansteht, planen wir dann auch mal wieder was, irgendwas Lustiges. Also vielen Dank fürs Zuhören immer und natürlich angenehme Feiertage und besinnliche Feiertage, einen guten Rutsch und dann hören wir uns demnächst mal wieder.
Guten Rutsch, Harry, fahr das Band ab.